Hi, wir sind Blueberry Bites. Ich bin Marvin.
Und ich bin Nicole.
Und wir wollen euch mit diesem Podcast über die vegane Hundeernährung informieren und haben da ein paar Sachen vorbereitet für diese erste Folge. Wir wollen erstmal ein bisschen zu uns erzählen und ja, Blueberry Bites ist auch unsere Webseite blueberrybites.de. Wir sind auch bei Facebook momentan mit der Facebook-Gruppe Vegane Hunde.
Genau, vegane Hunde gesund mit Pflanzenkraft, so heißt unsere Facebook-Gruppe.
Und auch unsere Seite namens Blueberry Bites,
Genau.
veganem Hundepelz.
Ja.
Ja, ich würde jetzt einfach direkt einsteigen. Wir sind jetzt auch keine professionellen Technik, Podcast-Nerds oder sowas. Also wird das nicht alles so hundertprozentig wie geleckt sein. Also solche Töne wie das hier oder dass mal ein Hund herumläuft, das wird auf jeden Fall drin vorkommen. Und das begünstigt eigentlich nur unseren Redefluss, dass wir eigentlich so ein bisschen freier dabei sind. Genau. Also ich bin, wie gesagt, Marvin, 1990 geboren, also halt diese ganzen Standarddaten. Ich lasse das meiste mal davon weg. Ja, es zeichnet auch so ein bisschen mich aus, dass ich halt sehr gerne meine eigenen Wege gehe. Und ich bin seit 2011 Veganer oder habe auf vegane Ernährung umgestellt. Zu dem Zeitpunkt kannte ich den Begriff vegan aber noch gar nicht. Ich hatte einfach so eine innere Stimme, Intuition, Eingebung, wie auch immer, dass ich es einfach irgendwie cool und friedlich fand, nur noch Pflanzen zu essen. Und um die Verbindung zu machen zu veganen Haustieren, wir hatten damals einen Kater namens Nero. Und da fand ich es damals als Kind schon schrecklich, dass die meisten Tiere diese Abfallverwertungsgiftdosenfutter, dass sie dieses Zeug bekommen. Also ich fand es emotional ganz, ganz schrecklich, weil es für mich halt sich wie Gift anfühlte und das täglich teilweise mehrfach dem eigenen Tier zu geben, was für mich ein Familienmitglied ist, das fand ich schrecklich. Und ja, deswegen war es eigentlich schon seit damals mein Traum, eine gesündere Fütterung für ja, tierische Familienmitglieder umzusetzen. Das machen wir jetzt auch seit einigen Jahren bei unseren zwei Hunden, Clara und Sugi. Das sind Straßenhunde aus Ungarn und aus Spanien. Die werden seit ca. 5 Jahren jetzt vegan ernährt und also rein pflanzlich. Ja, und erfreuen sich bester Gesundheit. Also die werden immer noch als ja, ich hätte es auch eigentlich zu viel. Nicole müsste eigentlich auch mal was sagen.
Ja, das passt schon. Ich wollte eh nicht so viel sagen.
Doch, du musst.
Ja, ich habe eine zertifizierte
Achso,
Ausbildung.
ich wollte kurz noch zu den zu Clara und Zugi was sagen,
Okay.
dass du jetzt vielleicht da einsteigst, also dass sie seit 5 Jahren vegan ernährt werden und jetzt trotzdem immer noch für Welpen gehalten werden, weil die halt so jung aussehen trotzdem noch und so fit und agil sind, ob du da vielleicht kurz einsteigen kannst, aber du kannst auch über dich was sagen. Also es klappt nicht so mit den nahtlosen Überleitungen. Dann erzähl einfach was von dir, ist auch gut.
Ja, also ich habe eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht und auch einige Zeit in einem Zentrum für Hundeverhaltenstherapie gearbeitet. Aber nicht deswegen, weil ich damit mein Geld verdienen wollte, sondern weil ich einfach mehr über meine eigenen Hunde lernen wollte, also über unsere eigenen Hunde. Clara war in der Vergangenheit nämlich sehr oft krank und also als sie noch nicht vegan ernährt worden ist und durch die Umstellung auf vegan hat sich da vieles verändert und mich hat einfach interessiert, was denn der Mainstream ja so von dieser Ernährungsweise hält und ja, deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht und genau, und dann halt auch mit Marvin ein Zentrum für Hundebetreuung gegründet, Dog Walking und ja, genau, Hundetagesstätte, einfach um Erfahrung zu sammeln über Ernährung und wie diese sich auf den Körper auswirkt und auf die Psyche des Hundes. Hauptberuflich mache ich eigentlich was anderes, aber genau.
Ja, und wenn ihr einfach, was heißt einfach, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, könnt ihr das halt, wie gesagt, auch auf unserer Website tun, bei blueberry-bite.de, damit wir jetzt nicht hier den Podcast mit unserer Lebensgeschichte komplett vollknallen müssen. Genau, steigen wir mal ins Thema ein. Hast du ja als erstes ganz coole Zitate oder so?
Ja.
Von irgendwelchen renommierten Wissenschaftlern?
Ja, und zwar gibt es da ein ganz tolles Zitat von der Tierärztin Dr. Lorelei Wakefield von der Universität in Pennsylvania. Und zwar sagt sie: Alle Hunde können von einer veganen Ernährung profitieren. Dank der 10.000 Jahre Evolution an der Seite des Menschen sind Hunde nun physiologisch Allesfresser.
Okay, ich kann da direkt anschließen mit einer weiteren Wissenschaftlerin, und zwar die Dr. Dorit Feddersen-Petersen oder Petersen, ist die bekannteste und bedeutendste Verhaltensbiologin Deutschlands, und die bestätigt dies. Sie sagt, kein Organ ist gleich geblieben, selbst das Hautwachstum hat sich im Laufe der Domestikation gewandelt. Der Hund ist ein domestizierter Wolf, aber die beiden sind so extrem verschieden, dass man nicht immer mit dem Wolf ankommen sollte, wenn man über Hunde spricht. Domestikation ist ein tiefgreifender, genetischer, verändernder Prozess. Genau, und um daran anzuschließen, also es ist halt häufig ein Argument oder ein Gegenargument bei der veganen Hundeernährung, dass der Hund ja vom Wolf abstamme und der Wolf ist ein reiner Karnivor, ein reiner Fleischfresser, und deswegen ist Fleisch halt das Gesündeste, auch für den Hund.
Und was aber so sowieso nicht stimmt, weil wir mittlerweile wissen, dass auch Wölfe unglaublich große Mengen an Früchten essen, zu bestimmten Jahreszeiten und in bestimmten Regionen. Und das nicht deswegen, weil sie nichts anderes zu essen hätten, sondern weil sie es einfach
mit,
mögen. Machen
es auch mit Vorliebe.
Mit Vorliebe.
Da gibt es dann auch ein weiteres Zitat, das kann ich kurz mal anbringen. Ich habe hier gerade ganz viele Zitate, genau, von Professor Kurt Kottreschal, ist ein österreichischer Verhaltensbiologe, der hat es in seinem Buch Wolf, Hund, Mensch beschrieben, Zitat: Unsere Wölfe waren in einem Obstgarten mit vielen alten Apfel-, Birn- und Pflaumenbäumen und reifem Obst von Juli bis November. Wochenlang nahm fast jeder Wolf mehrere Kilo Obst auf und vertrug das auch sehr gut. Das ging so weit, dass sie begannen, Obst selektiv zu pflücken. Kaspar etwa visierte einen bestimmten Apfel oder auch eine reife Rispe Holunderbeeren an, sprang dann aus dem Stand bis zu 4 Meter hoch und pflückte das Objekt seiner Wahl, also eine einzelne, spezielle, selektive Frucht. Dass es sich dabei nicht um ein Gehegeartefakt handelt, belegt das Verhalten der Wölfe auf der Isle Royal im Lake Superior, Michigan, um das Jahr 2000. Entdeckten die Wölfe die alten Apfelbäume auf einem Campingplatz und kommen seitdem regelmäßig zum Ernten vorbei. Das heißt, also wirklich regelmäßig, jährlich essen die teilweise von Juli bis November ausschließlich oder nahezu ausschließlich Früchte.
Genau, und sie vertragen diese Früchte auch gut und beziehungsweise die auch darin enthaltene Stärke. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Hund, so wie er heute ist, diese Stärke sogar 28 Mal besser verträgt als der Wolf. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das belegt eine Studie der Uni Uppsala von 2013. Dank dieser Studie wissen wir, dass Hunde eine noch bessere Fähigkeit entwickelt haben, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln und mit deutlich weniger Protein auszukommen.
Das sagt auch wieder der Professor Kottreschal. Das ist ein ungarischer Name. Hunde haben in den letzten 15.000 Jahren noch deutlich mehr pflanzliche Nahrung als Wölfe zu sich genommen, sodass sie sogar eigene Gene zur noch besseren Verdauung dieser Nahrung evolutionär entwickelten. Und zu dieser Studie der University of Uppsala in Schweden, so fanden sie bei dem Hund Maltase-Glykoamylase, das ist ein Enzym, das für den Abbau der Stärke notwendig ist, und dieses wurde in einer vergleichbaren Ausprägung bisher lediglich bei Pflanzenfressern gefunden, wie bei Hasen und Kühen. Aber nie jedoch bei Fleischfressern. Vielleicht noch bei Allesfressern wie der Ratte, aber es wurde dieses Enzym für die Stärkeverdauung wurde noch nie bei einem Fleischfresser gefunden. Deswegen kann man auf keinen Fall sagen, dass es ein reiner Fleischfresser ist oder überhaupt ein Fleischfresser an sich ist. Und dazu gibt es auch noch andere Erkenntnisse, dass zum Beispiel Hunde, wenn sie halt, das ist auch ein häufiges Argument oder Gegenargument, dass wenn man Hunde jetzt freilassen würde, dass sie ja dann in der Natur jagen würden.
Ja, genau. Ich stelle mir gerade einen Dackel vor, der eine Kuh erlegen will. Totaler Schwachsinn. Also Hunde jagen so gut wie gar keine Beute, wenn sie wild frei leben. Also Hunde sind Resteverwerter. Hunde leben seit, man geht mittlerweile von 33.000 Jahren aus mit den Menschen zusammen. Ja? 16.000, 33.000 Jahre, es gibt da unterschiedliche Theorien
auch
zu.
Auch noch weiter zurückreichende, bis, noch 60, weiter, bis 60.000.
Ja, und in der Zeit hat der Hund zum größten Teil die Reste der menschlichen Nahrung gegessen. Und was lassen Menschen denn übrig? Bestimmt nicht das gute Fleisch. Das, was Menschen übrig gelassen haben damals, das waren Hülsenfrüchte, Kartoffeln, ein bisschen Gemüse, Reis, solche Geschichten. Denn Fleisch war früher zumindest ein kostbares Gut. Das hat der Hund ganz sicher nicht bekommen. Und das belegen auch viele aktuelle Studien von wild lebenden Hunden aus Indien, aus Südamerika, aus Teilen Afrikas, dass sie in Südamerika beispielsweise sich zu 25% von Maisbrei ernähren, ja, und der Rest zum Teil einfach nur Fäkalien und Aas, aber gejagt wird da nicht.
Das ist, glaube ich, Afrika.
Oh, Entschuldigung, Afrika. Ja. Oder in Indien, da essen die wildlebenden Hunde sogar zu 26% Früchte. Früchte. Zu 36% Haushaltsreste. Ja, und zu 19% Karkassen bzw. Aas. Und nur zu 20% ernähren sich diese wildlebenden Hunde von Kleinstbeutetieren und Säugetieren und Insekten.
Genau. Wir wollten es ja eigentlich so sagen, 7% Insekten, 13% Kleinsäuger, damit wir jetzt positiv manipulieren können natürlich. Das hört sich viel besser an als 20% Beutetiere. Also sind halt wirklich Insekten und ja, sowas wie Mäuse zum Beispiel. Sowas kriegen die noch hin, sage ich mal. Hattest du gesagt, dass sie auch im Rudel gar nicht mehr jagen können? Weil Wölfe jagen Hunde, ja eigentlich im Rudel nur effektiv und richtig. Das können Hunde gar nicht
Hunde
mehr.
Hunde können gar nicht mehr strategisch jagen, ja, bis auf Podenkos, das ist nochmal eine Ausnahme, aber alle anderen Hunderassen sind gar nicht mehr dazu in der Lage, wirklich zu jagen. Was sie können, sind, wenn irgendwo ein Hase entlang flitzt, dem kläffend hinterher zu rennen. Ja? Und vielleicht, wenn dieser Hase sehr, sehr alt oder schwer krank ist, erwischen sie ihn sogar. Aber das passiert wirklich in den seltensten Fällen. Dieses strategische Jagen, wie es Wölfe machen, ja? Strategisch jagen heißt, ich gehe mit dem Rudel auf die Jagd und jeder hat seine spezielle Aufgabe im Rudel, sein Job, den er bei der Jagd zu erledigen hat, das können Hunde überhaupt nicht mehr. Das brauchen sie ja auch nicht mehr. Sie werden ja seit vielen tausend Jahren vom Menschen miternährt. Ja, das ist einfach eine tolle Symbiose, in der sie mit den Menschen zusammenleben. Sie brauchen das einfach nicht mehr. Allerhöchstens ja, noch so ein bisschen Instinkt, der da übrig geblieben ist, der so einen Adrenalinkick ihnen verpasst, wenn sie was jagen. Aber da geht es auch gar nicht mehr um das tatsächliche Erlegen oder Greifen der Beute.
Und da ist jetzt sehr viel zum Thema Verhalten der Hunde und auch die Geschichte der Hunde. Und wie sieht es denn mit noch praktischeren Fakten, sage ich mal, aus, oder Erfahrung? Also wie sieht es zum Beispiel mit der Gesundheit der Hunde wirklich aus? Also bekommen sie alle Nährstoffe zum Beispiel? Da gibt es auch mittlerweile viele Tiermediziner, Veterinärmediziner, Ich sehe gerade, es übersteuert ein bisschen hier. Veterinärmediziner, die sagen, dass es nicht wichtig ist, was der Hund jetzt wirklich zu essen bekommt, sondern dass in diesem Futter alle Nährstoffe enthalten sind und aufnehmbar sind. Und das sagen viele Veterinärmediziner, das verlinken wir auch, dass das bei veganer oder pflanzlicher Ernährung der Fall ist. Und da gibt es halt sehr viele Erfahrungsberichte zu etlichen Krankheiten, die sich deutlich verbessern durch eine rein pflanzliche oder überwiegend pflanzliche Ernährung. Wir haben da etliche Erfahrungsberichte auch gelesen und das können wir auch verlinken, wo teilweise über Nacht als unheilbar geltende Hauterkrankungen dadurch einfach geheilt wurden. Also es ist kein Heilversprechen oder sowas, sondern das sind einfach nur Erfahrungsberichte, die das halt wirklich gezeigt haben, die Tiermediziner veröffentlicht haben. Und das beschränkt sich nicht nur auf Hauterkrankungen natürlich, sondern es geht auch weiter bei arthritischen Erkrankungen, die sich verbessern können. Allergische Erkrankungen der Haut halt, wie gesagt, Verdauungsprobleme, Nieren- und Lebererkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Demenz und Krebs. Das sind jetzt die, die wir rausgesucht haben, weil wir jetzt nicht eine überlange Liste machen
Häufig
wollen.
verbessern sich auch die Zähne durch die vegane Ernährung. Wir wissen auch durch viele Erfahrungsberichte, dass die Vitalität viel weiterentwickelt ist, die Aufmerksamkeit. Die Hunde sind häufig wacher, neugieriger, werden häufig deutlich ja, jünger eingeschätzt, als sie eigentlich sind. Vielleicht habt ihr ja schon mal was von dem Hund Bramble gehört, der im Guinness-Buch der Rekorde erwähnt wird. Bramble ist ein Hund, der sein ganzes Leben lang vegan ernährt worden ist und über 25 Jahre geworden ist. Ja, es gibt wenige Hunde, die dieses Alter noch geschlagen haben. Ich glaube, da gibt es vier Hunde. Einer wurde 27, einer 29. Und Bramble war ein Border Collie, die werden im Schnitt 14 Jahre alt. Und die Besitzerin von Bramble hatte seinerzeit sieben Hunde. Ich meine, das waren auch alles Border Collies, da bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls wurden drei dieser Hunde 19 Jahre alt, einer 20 und Bramble, wie gesagt, 25. Und das bei einer Ernährung, die zum größten Teil aus roten Linsen, braunem Reis und gekochtem Gemüse bestand mit, was hat sie den Hunden noch zusätzlich gegeben? Genau, Kräuter. Und genau.
Da gibt es auch von PETA eine initiierte Studie. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, auch wenn ich hier gerade auf der Website vielleicht hörbar rumscrolle, dass Hunde, die mindestens 5 Jahre lang ernährt wurden, zum Beispiel keinen Krebs entwickelt haben, laut dieser Studie. Da verlinken wir auch noch weitere. Genau, und Nieren- und Lebererkrankungen, die sind stark in Verbindung mit einem zu hohen Eiweißkonsum oder stehen in starker Verbindung dazu.
Genau, das weiß man zum Beispiel von Hunden, die gebarft werden. Also Barf ist diese klassische Rohfleischfütterung, bei welcher auch zu besonders hohen Teilen Rohfleisch gefüttert wird. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren bei Clara und Sugi auch gemacht, weil ich mich damals einfach noch nicht auskannte und wie viele andere Hundehalter einfach nur das Beste wollte. Und ja, das Problem ist, dass die Hunde viel zu viele Proteine bekommen. Ne? Also jetzt nochmal anbindend an das, was wir vorhin gesagt haben. Hunde sind Resteverwerter. Die waren das ja nie gewohnt, so viel Fleisch zu essen. Die haben ja immer, wie gesagt, in erster Linie diese pflanzlichen Lebensmittelreste von Menschen bekommen. Und jetzt seit gerade mal, wann ist dieser Trend losgegangen? Ne? Vor etwa 30 Jahren kommt da jemand daher und sagt, der Hund braucht Fleisch. Ja, und das in gigantischen Mengen, ne? 70, 80%. Manche BAFA füttern noch mehr. Die meinen es ja nicht böse, ne? Aber es ist einfach Unwissenheit. Und es belastet die Nieren und die Leber und auch das Gehirn. Man weiß ja mittlerweile,
Und
dass.
eine Quelle dazu,
Ja?
ganz kurz, ist auch der Zentek. Das ist halt dieses Standardwerk eines damals Universitätsprofessors, der halt Tiermediziner ausgebildet hat an der Universität.
Im Bereich Ernährung, im Fachbereich
genau,
Tierernährung.
Richtig. Und da beschreibt halt auch, dass in der BARF-Ernährung zu viele Proteine sind und dies halt zu Niereninsuffizienz führen kann und Leberversagen oder Krankheiten in dem Bereich.
Ja.
Genau. Was haben wir noch?
Ja, also wir gehen heute mal vermehrt auf Studien ein, um euch da irgendwie ein bisschen ins Thema reinzuführen. Und Studien gibt es da einfach ohne Ende.
Obwohl es sehr neues System ist, ja. Und die Studien gerade auch immer wieder am Reinkommen sind.
Genau.
Wir, immer wenn wir halt recherchieren, kriegen wir immer eine neue Studie zu Gesicht, also von aus diesem Jahr. Und es ist, glaube ich, auch eine Großstudie gerade noch am Laufen. Aber es gibt vor allen Dingen sehr viele Erfahrungsberichte von Leuten, und das finde ich halt ist die direktere Wissenschaft, von Leuten, die es halt wirklich machen und die Veränderung feststellen und auch veterinärmedizinisch festgehalten haben, dass zum Beispiel eine Hauterkrankung über Nacht plötzlich weg ist, aber vorher als unheilbar galt. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Erfahrungsberichte, und auch auf unserer Facebook-Seite posten die Menschen das auch sehr gerne über ihre Erfahrungen mit der veganen Ernährung. Und negative Erfahrungen haben wir da bisher noch nie feststellen können. Klar, es gibt einiges zu beachten, das erzählen wir am besten in der nächsten Folge.
Ja.
Aber wenn man halt so ein paar Kleinigkeiten macht, das ist überhaupt keine komplizierte Sache, dann gibt es da eigentlich keine negativen Auswirkungen. Also da gibt es auch noch eine andere Studie, die gesagt hat oder ausgesagt hat, dass die Blutwerte auch nach Jahren überall im Normalbereich waren, durch eine vegane Ernährung, also gar keinen Nachteil festgestellt werden konnte. Und nochmal zu dem Thema Protein, eine kleine Ergänzung. Da hatte ich Nicole gerade bei dem Thema Proteinablagerung im Gehirn unterbrochen. Das ist sehr stark, das ist sehr stark mit Demenz verknüpft, diese Proteinablagerung im Gehirn. Also über 20% der Hunde ab dem 9. Lebensjahr leiden an Demenz, und das ist auch sehr stark an Proteinablagerung geknüpft. Und bei pflanzlichen Proteinen, die lagern sich nicht so schnell ein wie tierische Proteine.
Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir hier erstmal einen Cut, und dann können wir nächstes Mal ein paar Hinweise darüber geben, wie man so eine Ernährung am besten angeht, was da so zu beachten ist.
Also ich hätte noch eine Sache zu ergänzen.
Ja.
Und diese eine Sache ist jetzt nicht die kürzeste Sache. ich habe hier noch ein paar Notizen stehen, was tierhaltige Nahrung auch bedeutet. Also auch besonders in Form von Dosenfutter. Es gibt ja einmal BARF, und es gibt natürlich auch die Dosenfuttergeschichte. Und da in diesem Dosenfutter sind natürlich Tierabfälle drin, also Tiermehle, auch Medikamente, mit denen die Masttiere behandelt werden, Nebenprodukte wie Hufe und Hörner, Endotoxine, die nach der Erhitzung der Nahrung freigesetzt werden, Hormone wie Steroide und Sinovex, hohe Schadstoffkonzentrationen bei fischhaltiger Nahrung, zum Beispiel Quecksilber in Form von Quecksilber, Schwermetalle, Konservierungsstoffe, Ethoxyquin-Spuren von Urin, Bindemittel, ganz viel künstlicher Zucker, Geschmacksverstärker, Farbstoffe. Und das ist eine Mischung, die, denke ich mal, für einen Hund genauso gefährlich wird wie beim Menschen auch. Und ja, die Wahrscheinlichkeit zu erkranken ist natürlich sehr, sehr hoch dadurch. Ja, laut meines Verständnisses zumindest. Und auch diese hohe Konzentration an tierischem Eiweiß gepaart mit der Belastung durch den Schadstoffen kann halt, wie gesagt, eine Niereninsuffizienz bedingen und Gelenkerkrankungen auslösen und Allergien begünstigen. Eine tierhaltige, völlig denaturierte Nahrung enthält auch wenig Enzyme, weist molekular Veränderungen in den Eiweißstrukturen auf und überfordert die Leber und den Pankreas.
Wobei man dazu sagen muss, dass diese hohen Konzentrationen an tierischem Eiweiß bei sogenanntem hochwertigen Fertigfutter enthalten sind.
Wildgeflügel und.
Die Marken, die als hochwertig verkauft werden. Bei den Standardfuttermarken, ja, die du im Supermarkt bekommst oder was weiß ich, bei Aldi, Lidl und so weiter, diese klassischen Trockenfutter für Hunde, die bestehen ja zu gerade mal 4% aus tierischen Inhaltsstoffen. Ja? Und das ist dann nicht mal Fleisch, sondern sowas wie Knochen, Haare, Augen, Abfälle eben. Ja? Nennen wir es einfach 4% tierische Abfälle. Und die restlichen 96% sind dann, naja, nicht ganz 96%, aber der größte Teil ist einfach nur Getreide. Und das ist einfach eine Sache, die auch nicht besonders gut ist für Hunde, auch in der veganen Hundeernährung. Genau. Aber witzigerweise ist ja Fertigfutter häufig schon fast vegan. Das finde ich immer so ein bisschen.
Also so 3-4% oder
6%? Ja, 3-4% tierische Inhaltsstoffe. Und das ist immer ganz lustig, wenn dann so diese Gegner kommen von der veganen Hundeernährung, die aber ihre Hunde selbst häufig unwissenderweise fast vegan ernähren. Nur nicht die gute Form von vegan, denn man muss es schon richtig angehen.
Ich hätte auch noch kurz eine Erklärung zu den Proteinen, wie die, also auf welche Art und Weise die Leber und Niere überlasten. Und zwar hängt das mit Harnstoffen zusammen. Also Harnstoffe entstehen durch das Aufspalten von Aminosäuren, also Protein, wobei Ammoniak gebildet wird, das sich mit Kohlendioxid in der Leber verbindet, und Harnsäure, das ist auf Zellniveau zerfallene Purine, produziert. Hohe Konzentrationen an Harnsäure sind Verursacher von Arthritis, Nierensteinen, Gicht und Niereninsuffizienzen. Tierhaltige Nahrung enthalten viel mehr Purine als pflanzliche Nahrung. Also es gibt halt auch Purine in Sojabohnen zum Beispiel, Kidneybohnen, aber es ist viel weniger als bei tierischen Proteinen. Und dann gibt es noch sowas wie hoher Blutdruck, Angina, Asthma. Es sind und Neurodermitis. Da wird von Ärzten immer öfter und von Heilpraktikern immer öfter geraten, eine vegane Kost auch beim Hund durchzuführen.
Ja, oder weil du gerade die Purine erwähnst. Ihr kennt vielleicht die Leishmaniose, eine Erkrankung, die leider viele Hunde aus dem Mittelmeerraum haben. Bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, was die Region angeht. Aber da wird sogar von ganz konventionellen Tierärzten eine vegane Ernährung sehr nahegelegt, einfach aufgrund der Purine. Hängt auch ein bisschen mit der Medikation zusammen, dass Hunde, die Leishmaniose haben, mit Medikamenten behandelt werden, die sich da auch mit den Purinen beißen würden. Ja.
Ja, von meiner Seite aus wäre es dann auch.
Ja. Also ich finde es ganz interessant zu wissen, was euch in diesem Bereich interessiert, welche Informationen euch interessieren würden.
Aber wir machen das wirklich für euch, also wir machen das auch nicht, um irgendwie Geld zu verdienen oder sowas. Uns liegt die Gesundheit von Hunden am Herzen, uns macht es auch Spaß, unsere Erfahrung weiterzugeben, die Erfahrung von anderen, und mit Geld hat das im Prinzip nichts zu tun.
Ja, also sagt uns einfach, was ihr gerne wissen möchtet, wo ihr etwas hinzulernen gerne wollen würdet. Und dann schauen wir mal, was wir dazu aufbereiten können.
Genau.
Und ansonsten, wie gesagt, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Also falls ihr euch wirklich dafür interessiert und was lernen möchtet, da gibt es so viele tolle Leute, da kann man sich richtig... richtig schön austauschen,
Fragen stellen, genau.
Und da sind wirklich die unterschiedlichsten Leute mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, weil wir finden auch, dass vegane Hundeernährung etwas sehr Individuelles ist. Und ja, da muss man einfach speziell auf die Einzelfälle eingehen.
Ansonsten findet ihr halt nochmal diese ganzen Informationen konzentriert auf unserer Webseite. Habe ich ja schon genannt, blueberry-bites.de.
Wobei, die ist jetzt gerade im Aufbau.
Also aber wenn wir den Podcast rausgebracht haben, ist die schon vielleicht fertig.
Jetzt. Kann sein.
Ja, die wird halt nie fertig sein, aber
Ja, schaut einfach mal vorbei, wir werden die regelmäßig updaten. Und
unsere Facebook-Seite, die ist halt, ja, informiert halt auch mehrmals die Woche mit Beiträgen in dem Bereich.
Ja.
Ja. Und ansonsten, wie gesagt, würden wir dann in der nächsten Folge uns um diese Umstellung kümmern, also wie man halt einen Hund vegan ernährt. Und es ist wirklich nicht so schwer.
Ja, ja, zumindest die Basics. Wenn
wir und am Ende würden wir dann noch gerne um Likes betteln. Weil es bei iTunes so, dass innerhalb, ich glaube, von 7 oder 14 Tagen, wenn da ganz viel Aufmerksamkeit bei einem Podcast ist, dass der dann in so eine spezielle Sparte fällt, wo dir auffällt, einfach um das Thema wirklich voranzutreiben. Also es geht da wirklich wieder nicht um unsere Persönlichkeiten oder sowas, auch wenn die natürlich immer mit reinspielen, sondern wirklich dieses Thema ist ja auch eine friedliche Ernährung, sage ich mal, aus ethischen Gründen. Warum sollte ich, wenn ich selber Veganer bin oder es einfach nur ablehne, dass Tiere unnötig getötet werden, warum soll ich dann mein Haustier, der auch gesund und sogar besser leben kann, ohne tierische Produkte, warum soll ich dem das dann geben, diese geschlachteten Tiere? Einfach, um da aufmerksam drauf zu machen, aufzuklären. Und da, ja, finden wir es ganz geil, wenn wir um eure Likes betteln dürften.
Likes und Kommentare ohne Ende. Also das wäre echt großartig, um das Thema voranzutreiben und so vielen Schnuffis und anderen Tieren wie möglich dadurch zu helfen.
Ja, eine Fade-Out-Musik haben wir nicht. Wir können jetzt höchstens nochmal die gleiche Musik wie beim Einstieg einblenden.
Okay, ja. Okay, ich verabschiede mich dann schon mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das hat ja super geklappt. Es hat irgendwie keinen Ton hier. Jetzt klicke ich hier nur dumm rum wie ein...
Ja.
Weil nämlich diese Bluetooth-Box wieder ausgegangen ist.
Okay.
Ja, jetzt müsst ihr leider warten. Weil ich nicht schneiden kann.